Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 120 zu einer für uns, Anja, durchaus nicht ganz typischen Uhrzeit.
Breakfast Glory.
Es ist Dienstag, 24. Oktober, 10.48 Uhr. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt nirgendwo eine Eingrenzung, dass ein Stammtisch an einem Abend mit Bier stattfinden muss. Das kann auch ein Kaffeekränzchen am Vormittag sein.
Ja, das finde ich auch grundsätzlich funktioniert das. Ich habe mir nur gerade gedacht, was müssen die Menschen jetzt denken, wenn wir sagen, wir hocken beide am Dienstagvormittag um 10 Uhr irgendwas daheim. Da denken die doch auch alle, was arbeiten denn die zwei?
Wir können das auflösen. Ich habe meinen Ausgleichstag, weil ich am Wochenende gearbeitet habe.
Ja, ich habe gerade auch frei, weil ich meine Stunden voll...
Bitte?
Weil ich meine Stunden voll habe.
Ah ja. Ja. Also wir machen nicht blau. Nein, also, wir haben uns das ehrlich erarbeitet. Bei mir kann ich auch sagen, ich habe mir das ehrlich erarbeitet, auch im Grünwalder Stadion am Samstag. Ich war auf Giesings Höhen tatsächlich nach Ewigkeit mal wieder in einem Reporter-Einsatz. Der neue Job ist da, hilft da auch mal.
Sehr gut. Aber ich weiß ja, wie das ist, wenn man den Löwen so nahe steht, dann ist es nicht immer ganz gut, dann auch ein Löwenreporter zu sein. Wie fühlst du dich dabei?
Also mein letzter Reporter-Einsatz bei einem Löwenspiel ist ja schon eine Weile her, auch arbeitsbedingt. Das war am Samstag auch eher ungeplant. Da kam ich ganz spontan dazu. Es war schön mal wieder, aber ich gebe es zu, über die letzten Jahre war ich halt gewohnt, gemütlich Westkurve oder Stehhalle oder sonst irgendwie. Jetzt halt mal wieder Reporterriege. Es ist ein anderer Stadionbesuch. Ich glaube, da können wir auch offen drüber reden. Du gehst mit einer ganz anderen Attitude natürlich hin, weil das ist dann kein Freizeitvergnügen, sondern da wird gearbeitet. Ganz einfach.
Da wird gearbeitet, ja.
Aber es war.
Aber das
schön.
Ist trotzdem immer so ein bisschen wie Urlaub, solche Termine. Das ist nicht so ganz Arbeit, finde ich. Weil es geht einem so leicht von der Hand, ja.
Es fühlt sich definitiv anders an. Es ist ein weniger Pflichtgefühl. Was du dann hast. Also nein, das ist falsch. Natürlich, Arbeitspflichtgefühl ist da, aber es fühlt sich nicht nach schwerer Arbeit an, sondern du verbindest das Berufliche mit dem Emotionalen oder mit dem Wohlfühl.
Schönen.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Wie ihr sehen und hören könnt, je nachdem, wo ihr uns verfolgt, Alex hat sich nochmal eine Woche rausgenommen. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Dem geht's gut. Wir haben, alles in bester Ordnung. Der hat einfach auch eine Pause jetzt mal gebraucht, aber der kommt wieder. Deswegen gibt es heute nochmal einen Flo All-Star, tatsächlich.
Sehr gut, dann kannst du ja auch den letzten Flo All-Star auflösen.
Fangen wir lieber gleich so mit an, bevor wir über 60
München
und den SC Freiburg 2
ansprechen. Fangen wir gleich mit der Freude des Tages an, wenn die Leute richtig gelegen haben.
Ganz genau. Ich habe es mit meinem allerersten Flo All-Star sehr gut gemeint. Es scheint nicht so einfach gewesen zu sein.
Ja, das wurde uns ja eh vorgeworfen, dass es zu einfach ist. Deswegen ist es ja gut, wenn es schwierig ist.
Nee, dann lösen wir auf. Nochmal die drei Hinweise von der vergangenen Woche vom Flo All-Star. Er ist der einzige Ex-Löwe aus diesem Land. In seinen Einsätzen für die erste und zweite Mannschaft traf er in jedem dritten Spiel und heute spielt er an einem Ort, der für seine Autobahn bekannt ist. Lösen wir nach und nach auf. Der einzige Löwe.
Ich hänge immer noch an der Autobahn, übrigens. Ich hänge noch an der Autobahn.
Dann helfe ich. Er ist der einzige Löwe aus diesem Land. Das gesuchte Land ist Syrien. In seinen Einsätzen für die erste und zweite Mannschaft traf er in jedem dritten Spiel. Ich habe mir mal die Daten nochmal rausgeholt. Er hat 36 Spiele für die zweite Mannschaft, 2 Spiele nur für die erste Mannschaft gemacht und dabei 11 Tore erzielt. Also wenn man es runterrechnet, knapp jedes dritte Spiel hat er tatsächlich getroffen. Und der Ort, der für seine Autobahn bekannt ist. Heute spielt der gesuchte Ex-Löwe für den VfB Forst Inning. Und Forst Inning war ja lange Zeit das Autobahnende der A94 vor dem Weiterbau durchs Isental. War ja lange Zeit in Diskussion, ob das Ding gebaut wird. Oh Gott, der böse Blick von Anja gerade.
Also ich habe das jetzt mit irgendeiner so einer wunderschönen Autobahn über irgendwelche Seestraßen und so verknüpft und dann kommst du mir hier mit Forst Inning um die Ecke.
Tja.
Also nichts gegen Forst Inning, aber das ist jetzt, also in meinem weiblichen Kopf war wirklich drin so wunderschöner Ausblick und so, aber das ist ja dann jetzt auch nicht so der Fall, gell?
Isental ist schon schön, aber
Ist schon schön.
da wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Der gesuchte Exil war Mohammad Awata, der ja auch wirklich ein Löwenherz hat, mittlerweile 30 Jahre alt, spielt also beim VfB Forst Inning in der 6. Liga, ist frisch nach Forst Inning gewechselt. Wir haben weniger richtige Antworten bekommen als sonst, aber wir haben richtige bekommen. Und der Sieger dieser Woche ist The Fighting Bavarian auf Instagram, der heißt Tobi, das weiß ich. Das hat er uns in seiner Nachricht runtergeschrieben. Lieber Tobi, melde dich bei uns, dass wir Kontakt aufnehmen können wegen deiner Anschrift. Und dann gibt es diesmal, ich glaube, wir haben nur noch Krüge. Ich glaube, die Hoodies sind jetzt ausverkauft, wenn ich das. Alex hat uns gesagt, das Lager ist leer. Also, es gibt zwei Bergfestkrüge für dich. Also, lieber Tobi, melde dich bei uns.
Gibt auch Schlechteres und ich kann sagen, man kann da auch in der Früh den Kaffee draus trinken. Dann ist es wenigstens nicht so ein kleiner Kaffee, sondern so einer, mit dem man echt gut in den Tag starten kann.
Ja. Ich bleibe dann doch eher hier bei der kleinen Kaffeetasse. Dann machen wir auch gleich den neuen Flo All-Star für kommende Woche. Ich habe mir wieder Mühe gegeben. Seht es mir nach, der Alex ist der Profi. Ich versuche einen auf Alex zu machen. Der gesuchte Flo All-Star in dieser Woche. In der Saison, nee, ich fange mal andersrum an. 60 war sein Sprungbrett nach Deutschland. Zweiter Hinweis, in der Saison 2022 spielte er in seiner Heimat gemeinsam mit einem weiteren Ex-Löwen und einem Weltmeister zusammen. Und dritter Hinweis, direkt zum Start seiner Zeit bei 60 gab es eine Trikotpanne.
Mir fällt gleich eine Trikotpanne an, aber ich weiß nicht, ob es ist.
Wir werden es rausfinden. Wir können danach nochmal drüber philosophieren.
Bitte. Weil sonst suche ich eine Woche nach einer Autobahn oder so wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Das hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen und jetzt kommst du mir. Mein Herz ist tief geknickt, dass du mir mit Forst in den kommst.
Okay, dann tut mir das leid. Mitmachen könnt ihr wieder über alle unsere Kanäle: Facebook, Twitter, Instagram, giesinger-bergfest.gmx.de. Blue Sky, kann man da Nachrichten schreiben? Weiß ich gar nicht. Wie gesagt, macht mit. Einsendeschluss ist der kommende Montag, das ist der 30. Oktober um 18 Uhr. 60, also 19 Uhr. Viel Erfolg. Ja, Anja, ich habe es ja schon gesagt. Samstag, Giesing. Ich war im Grünwalder Stadion und habe, ich finde, den wohl souveränsten Löwenauftritt in dieser Saison gesehen beim 2:0-Erfolg gegen den SC Freiburg 2. Wie war deine Gefühlswelt nach diesem Spiel?
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir gewonnen haben, weil irgendwie, ich hatte das am Anfang ja so irgendwie so als selbstverständlich immer abgemacht, dass wir jetzt echt gut drauf sind und alles Mögliche. Das hat sich ja dann so ein bisschen widerlegt und unsere eigenen Unsicherheiten kommen ja immer wieder raus und ich habe momentan den Status, dass ich nicht unbedingt in dieser Liga mit einem Sieg rechne. Ich gehe wie früher in der Schule immer vom Schlimmsten aus. Könnte schon ein Fünfer oder ein Sechser werden, so ungefähr. Dann ist man nicht so traurig, wenn es anders kommt, gell? Mit so einer Drei, also einem Unentschieden, würde ich dann auch leben. Das ist eigentlich so die Thematik. Deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass wir gegen Freiburg 2 Punkte geholt haben. Jetzt werden einige sagen, ja, aber die stehen ja eh hinten drin. Wie wir alle wissen, mag 60 München so Teams, die hinten drin stehen, weil da haben wir extra viele Punkte immer herzugeben. Deswegen rechne ich da grundsätzlich auch nicht damit. Deswegen war das sehr befreiend. Wir haben ja letztes Mal auch darüber geredet, dass es noch in der Liga wirklich attraktiv ist, weil einfach immer alle patzen. Jetzt, nach diesen 7 Tagen, hat es sich dahin verwandelt, dass ich sage, ja, es ist schon ein bisschen kacke, weil immer wenn wir gewinnen, gewinnen aber auch die, die mit uns da im Mittelfeld der Tabelle rumschwirren. Und immer wenn wir verlieren, verlieren die halt auch. Aber die können ja auch einfach mal einmal öfter verlieren und noch ein bisschen mehr Scheiße am Fuß haben als wir. Da würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen, Aber man soll ja nicht immer vom Gegner aus, also von den anderen Mitstreitern ausgehen, sondern von den Kontrahenten, sondern von sich selber. Deswegen finde ich es jetzt gut, dass dieser Anfang gemacht ist, mal wieder einen Sieg einzufahren und 2-0. Und wenn du sagst, das ist ein sehr guter Auftritt gewesen. Ich habe mich gestern mit ein paar Journalistenkollegen unterhalten. Einer war auch dort. Der war jetzt nicht so angetan. Der hat jetzt eher so auf Not gegen Elend gesprochen.
Das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Also vielleicht aber mal,
ich würde ja sagen, wenn man das Löwenherz am richtigen Fleck hat, dann ist so ein 2-0 ja immer ein schönes Spiel.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz mit Blick auf die Tabelle. 60 war ja 14. Der Sieg hat trotzdem dazu geführt, dass man jetzt auf Platz 9 steht. Das ist ja auf alle Fälle schon mal ein guter Schritt nach vorne. Not gegen Elend. Nee, so habe ich es nicht empfunden. Es war jetzt schön, vielleicht nicht das hochklassigste Drittligaspiel, das man sich vorstellt. Das kann man aber auch nicht erwarten bei so einer Partie. Ich sage mal, im Rahmen dessen, was wir bisher gesehen haben und auch was einfach da auch als Gegner auf dem Platz stand, war es ein Spiel im Rahmen dessen, wo man aber definitiv zufrieden nach Hause gehen konnte. Ich sehe den Punkt, Freiburg 2 steckt weit unten drin. Das hat man tatsächlich auch teilweise gesehen, warum. Und das ist gar nicht das individuelle Können gewesen, weil, dass du bei einer zweiten Mannschaft eines Erstligisten eine starke technische Ausbildung siehst, an der Ballführung und so weiter, das hat sich diesmal auch bestätigt. Aber es fehlte den kleinen Breisgauern einfach so am Selbstbewusstsein. Und wir haben es im Vorgespräch ja auch schon gesprochen, diese zweiten Mannschaften, das sind Wundertüten und da denkt man zuerst mal, oh, großes Können. Ja, das steckt da drin. Aber die haben natürlich auch durch die Altersstruktur sehr viel Umwälzungen von Jahr zu Jahr. Und letztes Jahr hat das einfach wunderbar funktioniert, da sind sie Vizemeister geworden. Aber wir denken zurück, die Zweitvertretung von der Seitenstraße ist vor einigen Jahren Meister in der dritten Liga geworden und in der nächsten Saison abgestiegen. Also deswegen ist es immer so ein bisschen nicht ganz so trivial. Was ich sagen muss, es war der mitunter für mich souveränste Auftritt der Löwen mit einem Schritt nach vorne, was auch Maurizio Jacobacci ja gesagt hat. Er sieht eine Entwicklung, die sieht nicht jeder, aber er sieht sie. Ich sehe sie schon auch. Es war ein Schritt nach vorne und das würde ich ganz gerne gleich mit dem Mann des Tages so ein bisschen untermauern, mit Erol Zenolahu. Nach dem Spiel haben wir auch gedacht, 2-0, Ahu, ja, ich glaube, da hat sich jeder gefreut. Der hat sein bestes Spiel gemacht im Löwentrikot. Den haben wir ja auch, Anja, vielleicht erinnerst du dich noch, vor der Saison oder nach den ersten Spielen so ein bisschen kritisch gesehen, wegen Ausdauer und keine Bindung zum Spiel und irgendwie noch nicht so wirklich da. Und wenn er gespielt hat, hat es noch nicht so richtig gefruchtet. Am Samstag hat einiges gefruchtet und ich glaube, das lag auch, weil dein Manni Starke wieder auf dem Platz stand.
Ja.
Das lag auch daran, weil mein...
Sehr starke da war, Fangirl, das stimmt.
Ja, merken wir auch gar nicht hier am Stammtisch.
Nicht umsonst, weil der Typ kann kicken.
Kann er. Manni Starke war Dreh- und Angelpunkt des Löwenspiels. Und gemeinsam hat er ja die Doppelsechs gebildet, zusammen mit Tim Rieder. Die beiden haben geackert, während Manni Starke so ein bisschen der Aufbauspieler war, über den sehr viel gelaufen ist, war Tim Rieder derjenige, der sich dann in der Rückwärtsbewegung auch in die Viererkette hat fallen lassen, so als zusätzliche Absicherung quasi und gegrätscht und Laufarbeit und schieß mich tot. Und dadurch hatte Erol Zenolahu Freiheiten nach vorne. Der wirkte befreit. Das hat Julian Guttau danach auch in der Mixzone gesagt. Das ist so ein Straßenkicker, den musst du spielen lassen, der muss befreit sein. Und den Eindruck hatte ich auch. Und diese Sicherheit aus der Zentralen hinten, die hat ihm quasi geholfen. Und das freut mich für ihn persönlich immens. Und vielleicht in dem Zusammenhang, was wir auch an diesem Stammtisch schon öfters besprochen haben, der Plan von Maurizio Jacobacci. Wir haben gesagt, wenn er Schwächen des Gegners erkennt, dann kann er eine Mannschaft gut darauf einstellen. Wenn die dann umstellen, funktioniert es nicht mehr. Der Plan, den er gegen Freiburg 2 entwickelt hat, hat wunderbar funktioniert. Er hat es ja angekündigt. Freiburg ist stark über die Außenverteidigung. Dann geht man durch die Mitte. Ne? Merkt ihr was? Starke Rieder Zenolahu? Genau das war der Schlüssel zu diesem Spiel. Und was auch gut funktioniert hat tatsächlich, es ging nicht nur in Anführungszeichen stupide über die Außen, sondern da war jetzt das erste Mal so eine gewisse Varianz da. Es waren nicht nur lange, hohe Bälle, es waren auch mal Flachpässe. Es wurde kombiniert. Das war fußballerisch vielleicht auch der beste Auftritt von 60. Und deswegen sehe ich da schon die Entwicklung. Trotz des vielleicht schwächeren Gegners Aber es war insgesamt ein Auftritt, der wirklich Mut gemacht hat. Es gibt nur eine Sache, die mich so ein bisschen ärgert. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen. Aber man hätte fürs Torverhältnis sogar noch ein bisschen mehr machen können. Die Kaltschnäuzigkeit.
Ja, jetzt, ja, jetzt hat, also, jetzt lassen wir mal hier. Kommen wir mal wieder runter. Weil du musst erstmal gegen ein schlechtes Team dein Spiel abrufen. Das ist ja normalerweise, kennt man das ja, dass man sich da auch sehr schön einlullen lässt und auf dieses niedrigere Niveau runterziehen lässt. Also, wie du es jetzt beschreibst, haben sie das nicht gemacht. Und das ist ja schon mal ein ganz klarer Punkt, der nach vorne geht. Und wenn du diese Doppel-Sechs ansprichst, ich habe mir schon gedacht, was du da erzählst, als du den Namen Tim Rieder in den Mund genommen hast, weil das ist ein bissiger Hundling. Also,
der ist auf dem Weg zurück zur alten Stärke.
Ja, jetzt. Und die zwei, jetzt sagen wieder alle, ja, die Guder, die redet jetzt einfach so einen Schmarrn wieder daher, gell? Also wir reden jetzt nicht vom Fußballerischen, aber schau dir die mal an, wenn die zu zweit da schon stehen.
Die haben schon, die machen schon was her. Da genau, ist geballte Erfahrung
schon,
da.
Genau, und dann, die schauen schon biestig, da siehst du schon so, ah ja, scheiße, mit den zwei habe ich heute sicherlich keinen Spaß.
Du setzt also auch auf den psychologischen Effekt dieser Doppel-Sechs.
Ja, natürlich, wenn da einer ist, der mich schon einfach niedermacht mit seinem Blick, da wird mir doch schon Angst und Bange, wenn ich dann so ein Junger davor bin. Aber die machen es ja auch dann gut zusammen. Also das ist ja dann du, was, also an dem wir festhalten sollten und was wir weiter noch ausbauen sollten, dass die sich immer, immer besser kennenlernen und immer besser verstehen am Platz.
Ja, das ist ja das, was wir ja in letzter Zeit auch so ein bisschen angesprochen haben. Es gab ein paar Variationen im Spiel. Ich finde, was die Zentrale angeht, ist das jetzt ein gutes Beispiel, wie es wirklich funktionieren kann. Okay, es hat jetzt gegen Freiburg 2 funktioniert. Ob das nächste Woche genauso gut gegen Viktoria Köln funktioniert und dann eine Woche später zu Hause gegen Jahn Regensburg, die da ganz oben mit dabei sind, da müssten wir jetzt in die Glaskugel gucken. Aber ich glaube, es würde dem Spiel, dem Team gut tun, da eine gewisse Konstanz jetzt einfach halten zu können, wenn es denn die Gesundheit auch immer zulässt. Weil das, was Julian Guttau eben gesagt hat, was ich gerade angesprochen habe, so der Erol braucht diese Sicherheit, kann der uns mega weiterhelfen. Und jetzt hast du quasi diese Dreieckskonstellation, die sowohl Stabilität nach hinten gegeben hat, als auch die Sicherheit nach vorne. Und wir wissen, dass Maurizio Iacobacci ja sehr darauf bedacht ist, dass du auf Sicherheit spielst, dass die Null steht. Das ist für ihn ein ganz, ganz großes Element. Das war unter seinem Vorgänger Michael Kölner ein bisschen anders. Da hatten wir oftmals Hurra-Fußball nach vorne und Spektakel. Dann hat es halt auch hinten ein, zwei Mal gescheppert. Jetzt ist der Fokus woanders. Aber ich finde schon, dass man jetzt diesen offensiven Schritt gemacht hat. Und wenn die Defensive, die funktioniert ja, haben wir ja auch schon erörtert. Aber jetzt musst du gucken, dass du es eben vorne ummünzt. Und deswegen bin ich schwer dafür, das erstmal so zu belassen.
Allgemein ist ja grundsätzlich eine sichere Achse oder eine sichere Basis im Team immer wichtig. Also es sind die, die Ruhe reinbringen, das sind die, die für Emotionalität stehen, das sind die sich auch mal ans Bein pissen lassen können vom Gegner und damit klarkommen und auch mal zeigen, ja, so nicht, mein Freund. Und dann kannst du natürlich Spieler, die die Sicherheit um sich herum brauchen, viel einfacher reinstellen.
Ja.
Dann wissen die schon, mein Nebenmann, der arbeitet für mich mit. Und wir reden jetzt hier nicht nur über Fußball, das ist in jeder Sportart so.
Mhm.
In jeder Teamsportart ist es wichtig, dass du quasi deine Achse hast, die für Sicherheit sorgt. Und dann können die anderen aufspielen.
Absolut. Wieder im Tor auch David Richter. Marco Hiller wird, so wie es aussieht, ja noch ein bisschen ausfallen, zumindest bis in den November hinein, so was man so hört. David Richter hat einfach da weitergemacht, wo er in Münster aufgehört hat, mit einer immensen Ruhe. Ihm wurde auch von seinen Teamkollegen wurde gelobt für seine fußballerischen Fähigkeiten, also dieses ruhige hinten rausspielen, auf was ja Maurizio Iacobacci setzt. Da war David Richter quasi wie so eine Art Libero. Also super safe und ruhig auch unter Bedrängnis. Großer Pluspunkt da auch. Und David Richter war danach auch nach dem Spiel in der Mixed Zone und hat dann gesagt, ja, das war schon geil hier, das erste Heimspiel. Und es hätte von der ersten Minute an geknallt. Und Ich habe ihn dann auch gefragt, ja, weil erst nach 30 Minuten hat er den ersten Ball aufs Tor wirklich bekommen. Der war jetzt auch nicht schwer, aber die ersten 30 Minuten war David Richter quasi ohne Job. Und seine lässige Antwort war, ja, es ist sein Job. Und wenn in der 80. Minute der erste Ball kommt, dann muss er da sein und er wäre da gewesen. Und er hat gesagt, er hat zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel, selbst wenn sie ein Tor gefangen hätten, Manni Starke, der beinahe per Kopf ein Eigentor erzielt, wäre er heute oder am Samstag der festen Überzeugung gewesen, dass er dieses Spiel ziehen. Das war so sein Gefühl. Er hat ja auch von hinten so das gesamte Spiel vor sich. Und er hat gesagt, das war heute eine wahnsinnige geschlossene Leistung. Kann ich auch nur so unterschreiben. Den anderen Spieler, den wir vergangene Woche natürlich thematisiert haben, weil wir gesagt haben, es ist hoffentlich auch der Knoten geplatzt bei Joel Schwarz, der war so ein bisschen in der Luft gehangen in diesem Spiel. Hat viel versucht, ihm ist wenig gelungen, zwei Chancen hat er liegen lassen, die sich ihm gegeben haben. Es waren halt auch nur zwei. Was ich aber toll fand, was ich richtig toll fand, war das Fingerspitzengefühl der Löwenfans. Weil als Joel Schwarz ausgewechselt wurde, hat er wirklich Applaus bekommen, aufmunternden Applaus. Es war jetzt nicht so, endlich geht der runter, weil der bringt halt nichts, sondern das war wirklich so, hey, wir sehen, dass du dich bemüht hast. Und das fand ich sehr positiv.
Also klar, es ist schön, wenn der Stürmer immer die Buden macht, aber es sind halt 11 am Platz. Und am Ende des Tages ist es egal, wer das Tor macht. Hauptsache, es rackern sich alle einen ab. Und der ist ja auch ein Charakter, der grundsätzlich immer das Tor schießen möchte und sich einen abrackert. So ist es ja nicht. Und ich glaube, also das wissen Löwenfans immer schon zu schätzen, wenn einer für den Verein arbeitet und für das Trikot kämpft und der hat Bock und der will und meine Güte, dann macht das halt heute nicht. Dann ist das Spiel halt nicht heute vielleicht auf ihn ausgelegt. Da willst du es halt anders machen. Ja. Weil der Fokus, sorry, die Liga weiß, wie gut der ist.
Natürlich.
Der kriegt es nicht immer so leicht. Also und dann ist er halt dafür da, ein oder zwei Leute zu binden und dann darf halt ein anderer knipsen. Dann habe ich aber meinen Job auch gemacht. Dann habe ich meinen Job auch gut gemacht, weil ich habe die anderen gebunden.
Das ist der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Natürlich ist der Fokus in der Defensive auf den Stoßstürmer, Joel Schwarz. Aber der bindet damit Gegenspieler. Und auch das war natürlich, dann hat einem Erol Zilulahu in die Karten natürlich auch so ein bisschen gespielt. Vollkommen klar. Also deswegen wunderbar, wie gesagt, auch dieses Feingefühl. Finn Lagmacher ist für Joel Schwarz gekommen. Er war wieder im Kader, positives Signal. Er hat auch einiges probiert, aber man sieht es halt. Der braucht ein Erfolgserlebnis. Anders wird es nicht funktionieren.
Ja, das Problem ist, da kannst du halt auch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Mit Kopf durch die Wand funktioniert das halt nicht. Und der braucht halt Leichtigkeit ein bisschen wieder. Es dauert. Ja. Wenn es überhaupt noch klappt.
Ja, haben wir ja in der vergangenen Woche schon besprochen. Noch eine kleine Beobachtung. Erol Zilulahu, dem hat es richtig gut getan. Man hat auch beim Torjubel gesehen, nach seinem 2:0, wie sehr sich auch das Team für ihn freut. Vor allem bei Joel Schwarz und Fabian Greilinger, die sofort bei ihm waren. Also dieses Teamgefüge scheint wirklich zu passen. Das deckt sich so mit unseren Beobachtungen. Und was ich auch sehr sympathisch fand, der Erol war dann im Interview bei Magenta Sport, natürlich, Mann des Spiels, klar, und ist dann zu uns schreibenden Kollegen gekommen. Und dann müsst ihr dir das so vorstellen, du gehst quasi, das ist vor der Haupttribüne, also zwischen den Tribünenrängen und der Bank. Und da ist dann so ein Absperrband, ne? Dass du auf einer Seite hast du quasi die Vereinsvertreter und Spieler und auf der anderen Seite stehen dann die Journalisten. Und der Erol kam durchs Tor vom Rasen runter zu uns und dann ganz sympathisch, wo muss ich mich denn jetzt hinstellen? Ich habe sowas noch nicht gemacht. Richtig sympathisch, offen und ehrlich, aber er hat es echt souverän gemacht. Aber das ist halt dieses schöne Menschliche noch. Sage ich oftmals, aber wunderbar. Sehr, sehr schön. Unterm Strich 2:0 für 60, ein gutes Ding. Am kommenden Wochenende geht's zu Viktoria Köln und das ist dann auch gleich das Nachbarschaftsduell tabellenmäßig, denn Viktoria Köln ist punktgleich mit 60, sogar gleiche Tordifferenz und nur weil Viktoria Köln 5 Tore mehr geschossen hat, steht Köln auf 8 und 60 auf 9. Aber bevor wir jetzt auf den nächsten Spieltag gucken, eine Sache noch, was ich auch cool finde, das Spiel wurde ja geleitet von einer Referee. Mhm. Fabian Michel, 29, hat das Spiel geleitet. Und die eine oder andere Entscheidung kann man so und so sehen. Finde ich, aber sie hatte eine gute Präsenz auf dem Rasen. Und dass es auf der Tribüne dann auch mal Schiedsrichterkritik gibt, ist klar. Sie war aber, soweit ich gehört habe, von meinem Platz auf der Haupttribüne ganz oben. Es war im Rahmen dessen okay. Einmal kam, du Matz, du Verreckte. Ich sage mal, das ist der bayerische Fluch.
Ist doch jetzt aber auch nicht schlimm. Also,
nein.
Da gibt es ja auch schöne bayerische Flüche für Männer. Also,
magst einen raushauen? Ey.
So ein damischer Hundling, keine Ahnung.
Sehr sowas. Schön.
Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm. Aber da bin ich vielleicht auch ein anderer Charakter. Und ich denke mal jetzt, wenn es eine Schiedsrichterin gibt, die wird die Ellenbogen schon ausfahren können. Und wenn sie den Job machen kann, dann sollte sie ihn auch nicht wegen irgendeiner Quote oder sonst was machen, sondern sie sollte ihn machen, weil sie ihn gut macht. Und dann muss das auch toleriert werden. Bei mir ist es Jacke wie Hose, ob Frau oder Mann, es geht auf du und du. Jeder Mensch ist einfach ein Mensch, egal welche Hautfarbe. Und dann einfach durchziehen. Für das pressuren, wo man dafür steht. Und Matz in Bayern, also ich kenne kaum eine, die keine ist. So.
Ja. Nein, also wie gesagt, das, was ich mitbekommen habe, zumindest auf Haupttribünenseite, da ging es wirklich nur ums Schiedsrichterliche. Und so soll es sein. Der soll pfeifen, wer pfeifen kann. Und noch eine gute Nachricht. Mit kleinem Augenzwinkern, 60 hat den Trikotfluch besiegt. Erster Sieg in dieser Saison im Heimtrikot. Mhm. Auch wichtig.
Sehr gut, sehr gut.
Dann springen wir mal neben den Platz, weil es war natürlich an diesem Wochenende auch noch was anderes. Es gab den Fanabend, den Fan-Talk am Freitagabend.
Du warst da, gell?
Ich war da. Mhm. Und ich war schon neugierig. Also es gab für mich im Grunde zwei Variationen. Entweder das wird so entspannt, dass auch ich dann wahrscheinlich einen entspannten Abend habe, oder es geht richtig heiß her. Es war, komischerweise war es beides nicht. Mhm. War sowas mittendrin.
Ja.
Mit einem für mich überraschenden Sieger. Tatsächlich, wenn man jetzt das als Sieger betiteln könnte.
Ja, fass mal zusammen.
Also es waren 200 Fans in der VIP-Alm am Trainingsgelände. Gastgeber war in der Hinsicht Marc-Nikolai Pfeiffer, der Geschäftsführer. Und der Gedanke bei diesem Fan-Talk war, dass 60 die KGA Einblicke gibt in die Arbeit und auch Fragen der Fans einfach zulässt. Also möglichst transparent zu sein und Fragezeichen aufzuheben. Ich weiß von einigen, die sagen, ja, die Veranstaltung hätte man sich sparen können. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist doch auch klar, dass ein Geschäftsführer Worte bedacht wählt, dass er nicht nur auf der emotionalen Basis unterwegs ist, sondern vor allem auf der faktischen, dass er zu gewissen Dingen nicht so klar Stellung beziehen kann, auch aus Vertragsgründen. Deswegen im Rahmen dessen, was ein Geschäftsführer Finanzen sagen kann und sich verhalten kann, fand ich, dass Marc-Nikolai Pfeiffer das ausgefüllt hat. Da muss man halt immer gucken, in welcher Position ist er. Die geplante Tagesordnung, also Thema für Thema für Thema durchgehen, da musste man, glaube ich, man hat gehofft, dass man sie so durchziehen kann, war so mein Eindruck. Aber natürlich kamen relativ schnell Fragen über den Transfersommer, über das Verhältnis zu den Fanblogs, über Maßnahmen des Vereins. Also da war ein Marc-Nikolai Pfeiffer aber derjenige, der auch sagte, dann ziehen wir das vor, wenn wir da gleich drüber reden wollen. Also man ist dann schon so in dieses, ja, man ist flexibler gewesen. Marc-Nikolai Pfeiffer ist auch nicht nur vorne auf dem Podest gestanden oder so und hat da irgendwie eine Frontbeschallung gemacht. Nein, er ist jeweils auf den auch jeweiligen Fragesteller zugegangen, wollte da wirklich diesen persönlichen Austausch. Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Aber wie gesagt, wer da jetzt erwartet hat, dass da jetzt interner ausgeplaudert werden oder markige Worte geschmissen werden. Es war so auch nicht zu erwarten. Was interessant war tatsächlich, war dann der Vortrag jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Siehst du mal, muss ich mal, bevor
ich. Zu viele
ich jetzt,
Namen immer.
Das ist wirklich so.
Ich fühle es aber, wenn ich.
Martin Gräfer vom Hauptsponsor Die Bayerische. Über ihn möchte ich noch reden. Nee, der hat nämlich einen Impulsvortrag gehalten. Als Hauptsponsor, die sind ja mittlerweile im 7. Jahr schon. Das ist ja durchaus eine sehr, sehr lange Zeit, dass man mal zurückrechnet. 2016 sind sie als Trikotsponsor eingestiegen. Damals war 60 noch Zweitligist und ein Jahr später 60 abgestiegen. Die Bayerische ist geblieben. Bis heute Hauptsponsor, sind den Weg in die Regionalliga mitgegangen. Und der hat einen Impulsvortrag gehalten, wie 60 denn vorankommen könnte. Und seine Worte, es geht nur gemeinsam. Man kann es nur hinbekommen, wenn man redet, wenn man gegenseitige Befindlichkeiten über Bord wirft und die Realität annimmt. Das war eigentlich so ein bisschen die Überschrift des Ganzen. Jetzt müssen wir nicht darüber reden, dass Martin Gräfer natürlich ein Vollprofi ist. Das ist ein Marketing-Experte, der weiß, wie er reden muss und er weiß, wie er auftreten muss. Kein Thema. Aber du musst das auch mit Leben füllen. Und der Inhalt, den er dort vorgetragen hat, da konnte ich 1:1 eigentlich alles unterschreiben. Ich zitiere noch ein bisschen eine geforderte Gemeinsamkeit aller Beteiligten. Das würde auch heißen, einen Zwist zumindest temporär zuschütten. Man muss allen Seiten zuhören, man muss Kompromisse eingehen und da wollen wir mithelfen. Er hat nochmal gesagt, sie sind nur Sponsor. Sie können also jetzt keine Wunder bewirken, aber sie wollen Brücken bauen. Sie wollen mithelfen, dass man, dass da etwas vorangeht. Sich respektvoll unterhalten, es war noch auch ein sehr, sehr schöner Satz, sich respektvoll unterhalten ist der Einstieg in ein Gemeinsam.
Mhm.
Das kann man nicht anders beschreiben. Das ist genau, es ist on point.
Ja.
Was er auch gesagt hat, er glaubt persönlich nicht, dass 60 in die dritte Liga gehört. Da könnte man jetzt wieder sagen, ja, damit kriegt das ist natürlich ein Triggersatz. Da kriegst du jeden Löwenfan damit. Er sagt aber auch, wir werden nicht auf Dauer Hauptsponsor eines Drittligisten sein. Wir haben das Sponsoring eines Zweitligavereins. Aber das Problem wird nicht gelöst durch Anfeindungen oder durch Diskreditierungen.
Mhm.
Unversöhnlichkeit hat keine Lösung. Und ich glaube, da darf sich jeder angesprochen fühlen. Jeder Gesellschafter, jeder Fan, jeder Anhänger. Jeder Sympathisant, auch eine interessante Zahl, die an diesem Abend übrigens gefallen ist, müssen wir fast nochmal nachhaken, wo das herkommt. Angeblich gibt es weltweit 2,5 Millionen Menschen, die mit 60 sympathisieren. Also Fans ist vielleicht zu weit, aber die sagen, 60 München ist für mich sympathisch.
Ja.
Das ist schon irre.
Ja, natürlich. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Aber wie gesagt, also nochmal zu Martin Gräfer. Ich fand, das, was er gesagt hat, war absolut richtig. Er hat viel Applaus auch erhalten. Es gab auch kritische Stimmen. Aber grundsätzlich, da gab es viel, viel Zustimmung.
Ja.
Und was ich auch interessant oder bemerkenswert fand, als Martin Gräfer mit seinem Vortrag durch war und als sich dann auch die Veranstaltung dem Ende zugeneigt hat, haben sich Marc-Nicolai Pfeiffer und Martin Gräfer kurz unterhalten. Und Pfeiffer hat Gräfer umarmt, war schon so ein bisschen dankbar. Also das war mein persönlicher Eindruck. Das hat so eine gewisse Dankbarkeit gehabt. Also Respekt für diesen Vortrag, aber auch so ein bisschen Dankbarkeit. Also mein Eindruck, dass Martin Gräfer das ausgesprochen hat, was vielleicht auch Marc-Nicolai Pfeiffer sich wünscht.
Mhm. Ja, das ist gut möglich.
Und insgesamt ging dieser Fan-Talk 1:48. Bin gespannt, wann es die nächste Auflage davon gibt.
Aber grundsätzlich ist es ein gutes Konzept.
Im Grundgedanken ja. Es kommt natürlich wahrscheinlich auch immer darauf an, wer dort Anführungszeichen der Gastgeber ist, also der Vertreter der KGAA oder eine Sponsors. Ich weiß nicht, wie das weitere Konzept sein wird. Man muss halt immer bedenken, dass die Leute qua Amt wahrscheinlich auch nicht immer, ich sage mal, das Notizbuch komplett aufmachen werden und gewisse Dinge vielleicht auch anders formulieren und manche Dinge eben gar nicht offenlegen dürfen. Das muss einem halt bewusst sein. Das ist eine Veranstaltung der Profifußballfirma.
Mehr ist es halt nicht.
Genau, das ist eine offizielle Veranstaltung, also bist du dort auch als Repräsentant. Du wirst dort also auch nie so offen reden können wie unter einem Vier-Augen-Gespräch. Das ist halt so. Das muss halt einem bewusst sein. Aber der grundsätzliche Gedanke dieser Transparenz, ich glaube auch, wenn mich nicht alles täuscht, dass das auch eine gewisse Auflage der DFL oder des DFB auch ist, dass du halt in Austausch gehst. Ich glaube, da gibt es sowas. Aber der Grundgedanke ist erstmal gut. Aber wie gesagt, es muss sich jeder bewusst sein, dass es immer einen Rahmen gibt, in dem sich Protagonisten bewegen können. Der kann mal so ein bisschen gedehnt werden vielleicht, aber grundsätzlich würde ich es, ich bin mit einem insgesamt nicht negativen Gedanken aus dieser Veranstaltung gegangen. Es war natürlich zwischendurch auch mal Stammtisch, ein bisschen emotional, ist ja klar. Gab auch mal Zwischenrufe.
Natürlich. Gehört doch auch dazu.
Natürlich. Also, bin gespannt, wann dieses Format wieder, das ja wirklich regelmäßiger als geplant ist, wieder mal auftritt. Und an dem Abend wurde auch gesagt, dass man eine finale Empfehlung habe in Sachen neuer sportlicher Leiter.
Mhm.
Es war laut Aussage an diesem Abend die Aufgabe von Marc-Nicolai Pfeiffer, von Heinz Schmidt, von Hans Sitzberger und Sakis Dimoniaris, Kandidaten zu finden.
Mhm.
Man hat sich mittlerweile auf einen Namen wohl geeinigt. Das ist Dr. Christian Werner, momentan Chef-Scout bei Waldhof Mannheim. Marc-Nicolai Pfeiffer hat auch umrissen, wie das Anforderungsprofil gewesen ist. Und Werner scheint alles bestmöglich zu erfüllen. Ich suche mal gerade noch mal kurz raus, wie das Profil war. Wir brauchen einen, der noch etwas erreichen möchte, der 60 München voranbringen will, der ein Gesamtkonzept entwickelt, das die Jugend mit einbindet und würdigt, der die Regionalligen und die dritte Liga sehr gut kennt, der fleißig ist und am Wochenende auf den Plätzen unterwegs ist. Also der nah dran ist.
Ja.
Kann ich jetzt gegen alles ehrlich gesagt nichts sagen, weil du musst halt auch auf Talente gucken. Das heißt, darum musst du die Regionalligen im Blick haben. Wer schafft da den Sprung? Wer macht diesen nächsten Step? Das wurde auch teilweise so ein bisschen in der Fanszene, habe ich den Eindruck gehabt, diskutiert. Ja, wieso musst du die Regionalligen kennen? Ja, du musst die talentierten Leute dann da hochholen. Die Ambitionierten, die da hoch raus wollen.
Definitiv.
Die sind, Entschuldigung, klingt jetzt auch blöd, aber die sind halt auch günstiger zu haben.
Ja.
Es ist so.
Aber das ist halt auch gute Arbeit, wenn du die kriegst.
Richtig.
Also.
Richtig. Und jetzt ist es so, dass Sakis Dimoniaris war sehr positiv, dass es jetzt dann eine Entscheidung gibt. Und dieses Konstrukt Profifußball bei 60 ist so, dass die Bestellung der sportlichen Leitung und der Geschäftsführer, in dem Fall geht es aber um den sportlichen Leiter, obliegt am Ende dem Präsidium. Und das sind Heinz Sitzberger, Hans Sitzberger und Robert Reisinger. Jetzt waren die beiden Vizes waren in der Kommission jetzt ja schon drin. Jetzt liegt es quasi noch an einer Person zu entscheiden, wie es dann aussieht. Also ich bin gespannt. Ich sag mal so, für 60 wäre es gut, egal wer es wird, dass man sich einigt und dass diese Position endlich besetzt wird.
Definitiv.
Dann ist nämlich da auch Ruhe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mittlerweile fast schon wurscht ist, wer kommt. Nein, die Baustelle muss halt einfach geschlossen werden. Bestenfalls sinnvoll, aber die Baustelle muss geschlossen werden, die ist schon viel zu lange offen.
Ja.
Genau. Wir wollten noch kurz vorausblicken auf den kommenden Spieltag. Wir haben schon gesagt, 60 München gastiert dann bei Viktoria Köln. Das ist das Duell 8. gegen den 9. Das heißt, du spielst gegen den direkten Kontrahenten. Was erwartet uns am Wochenende denn noch? Ach, wir fangen am Freitag gleich mal an mit Haching gegen Mannheim. Mhm. Samstag geht es gleich richtig gut weiter. Duisburg gegen Essen.
Ach, schön.
Bielefeld gegen Ingolstadt. Ulm gegen Halle. Dortmund 2 gegen Sandhausen. Regensburg gegen Preußen Münster. Und am Sonntag, es ist ein schöner Spieltag, da sind geile Spiele dabei. Sonntag geht es nämlich weiter mit Saarbrücken gegen Dresden, Werl gegen Lübeck und Freiburg 2 gegen Aue.
Oh ja.
Das ist ein guter attraktiver Spieltag.
Ja, ja. Ja, kannst du nichts sagen.
Nee, überhaupt nicht. Das ist schon fein, muss ich sagen. Ich gucke jetzt gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Ich habe nur noch Shortcuts, liebe Anja.
Sehr gut, hau sie raus.
Soll ich schon raushauen?
Hau raus.
Ich hau raus. Dann gucken wir doch mal, lassen wir den Blick mal streifen. Wir haben vor der Saison ja gesagt, dass der SV Sandhausen durchaus auch ein heißer Kandidat ist für den direkten Wiederaufstieg. Die sind momentan auf Platz 11. Die haben die ausgeglichenste Bilanz, die man sich vorstellen kann. 12 Spiele, 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen und 16-16 Toren bei 16 Punkten. Die haben die Reißleine gezogen und der neue Trainer steht auch schon fest und den kennen wir. Es ist Jens Keller. Champions League Erfahrung und ein Ex-Löwe für Sandhausen.
Okay, läuft.
Das ist nicht unspannend.
Nee, das wird interessant.
Vor allem 60 Spiele gegen Sandhausen, dann erst in der Rückrunde wieder.
Wenn sie dann schon in Fahrt sind, meinst du?
Ja, das lassen
wir. Wer auch immer von beiden Teams.
Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Es gab ein kleines Marktwert-Update der Löwenspieler. Ich habe vorhin mal so einen Blick drauf geworfen. Der wertvollste Löwenstürmer ist weiterhin Joel Schwarz mit einem Marktwert von 450.000 Euro. Auf Platz 2 ist Kilian Ludewig, der liegt jetzt bei 400.000 Euro. Und dann folgen Modi Schröter und Albion Frenetzi mit je 350.000. Kleiner Einwurf hier. Und was wir ja versuchen wollen, hier regelmäßig euch bei unseren Stammtischen auch mitzugeben, ist ein Blick. Was haben die Löwenmannschaften neben den Profis noch so an diesem Wochenende geleistet? Fangen wir vielleicht mal an mit den Löwinnen. Die haben am vergangenen Sonntag ihr Auswärtsspiel bei der Spielgemeinschaft Sentilo Blumenau-Pullach mit 3-2 gewonnen. Die Löwinnen 2 haben bereits am Freitag gespielt, haben ebenfalls auswärts gewonnen, 1-0 bei der SG Hohenlinden-Forstern. Dann schauen wir weiter, was haben denn die zweite Mannschaft? Der Löwen hat 4-1 gegen den ersten FC Sonthofen gewonnen. Die dritte Mannschaft mit einem Remis zu Hause gegen den ESV München mit 1-1. Und die vierte Mannschaft schlägt zu Hause den SV Waldeck Obermenzing 2 mit 3-2. Insgesamt ein erfolgreiches Wochenende. Mal wieder. Für die weiß-blauen Teams. Und auch die Futsal-Löwen. Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98.
Sehr, sehr cool.
Mit 2-1. Anja, mit welchem Gefühl gehen wir in diese Löwenwoche mit Blick aufs kommende Wochenende?
Ich gehe da tiefenentspannt rein. Ich rechne wieder mit dem Fünfer oder mit dem Sechser.
Im Fünfer? mit was?
Ja, wie in der Schule halt. Habe ich am Eingang der Folge schon gesagt. Man rechnet mit dem Schlimmsten und dann kann es nur gut werden.
Da müsste man sich mal überlegen, ist es positiv, dass du immer mit dem Schlechten rechnest und dann eigentlich nur positiv überrascht werden kannst? Ist das nicht
das Dauer ist gut, auch oder?
Irgendwie, weil man kann weiß nicht es nicht, ist es nicht auch bedrückend, dass du grundsätzlich immer denkst, oh, das wird so scheiße?
Ja, das Problem ist, in meinem Kopf ist ja grundsätzlich so viel los, dass sich das dann irgendwann versendet. Also ich denke da nicht grundsätzlich jede Minute dran. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich aus der Haustür rausgehe und 24-7, wenn ich aufwache, nur an 60 München denke. So ist es nicht.
Nicht.
Nee, ich habe auch schon noch andere To-Dos.
Okay.
Aber grundsätzlich, wenn du dann das Handy anmachst oder das Spiel anschaust, denkst du dir so, oh gut, ja, richtig cool, hey, gut so.
Okay.
Also gehst dann positiver an die Sache, glaube ich, ran, weil du weißt ja dann die guten Sachen viel mehr zu schätzen.
Das ist richtig. Und vielleicht ein Wort noch zum Abschluss. Nein, wir überpacen jetzt definitiv nicht. Ein Spiel macht nicht gleich alles wieder super. Aber es ist es ist ein erster Schritt getan. Was der Wert ist mit all seinen Stellschräubchen, die da gedreht wurden, werden die nächsten Spiele zeigen. Aber es war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir werden es beobachten, wir werden drüber reden. Wir werden ab kommender Woche dann auch wieder im Trio drüber reden. Wenn wir dann alle wieder Zeit haben. Also Alex steht unmittelbar vor seinem Comeback. Gott sei Dank. Und Anja, wenn du sonst nichts mehr hast?
Nee, in the books. Nee.
Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, abonniert diesen Podcast, bewertet uns möglichst hoch, würde uns freuen. Wenn ihr uns supporten möchtet, geht mal auf giesing-bergfest.de/support. Und dann sagen wir, bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt entspannt und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.